predige heute Abend über die neue Jahreslosung. Ist ja immer so ein geistlicher Leitsatz für jedes Jahr. Und der steht diesmal in dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Da heißt es, Vers 19, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lese aber den ganzen Vers vor, das war an dem Abend vor seinem Tod, sagt er das. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann sagt er noch eine kurze Zeit, so sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber seht mich, denn ich lebe und auch ihr werdet leben. Ja, bei uns typisch ein Bio-Boom in Deutschland, Bio-Bananen, Bio-Gemüse, inzwischen sogar Bio-Diesel, aber da sind die Leute dann nicht mehr so begeistert. Alles soll etwas natürlich sein. Bios auf Griechisch heißt das Leben. Und da gibt es noch ein anderes Wort dafür, das heißt Zoä, heißt auch Leben, daher der Name Biologie und Zoologie. Wobei im Griechischen eigentlich Zoos das Leben ist, das so existiert, so wie Sie und ich, wenn wir uns ansehen. Und Bios mehr so die innere Lebensqualität ist, was man aus dem Leben macht. Ja, interessant. Das Leben ist Gesprächsthema überall, was man aus dem Leben macht. Die Lebensplanung, wie man das Leben beginnt, wie man es am Anfang schon plant, ob es erwünscht ist oder nicht, wie es am Ende verläuft, ob man das verlängert oder vielleicht vorzeitig beenden möchte, wenn jemand aus dem Leben scheidet, ob man ihn wiederbeleben kann oder nicht. Ja, es gibt inzwischen schlaue Forscher, die haben die Grundformel des menschlichen Lebens als Baustein analysiert. Und sind ganz stolz darauf, ist sicher eine riesige Leistung, diese ganze DNA-Kette da auseinander zu dröseln. Und an der Stelle staune ich immer über Leute, die an die Evolution und an den Zufall glauben, dass unsere schlauen Forscher über Jahrzehnte arbeiten müssen, um nur die Formel dieses Grundbausteins kennenzulernen. Und dann gibt es Menschen, die glauben an den Zufall, als ob der auch studiert hätte und solche tollen Sachen machen könnte. Ja, ich finde es toll, Gott hat das Leben geschaffen. Auch wenn wir langsam entdecken, wie es funktioniert, ist es ja schon immer so kompliziert und so großartig angelegt. Aber die Frage, was machen wir damit? Zurzeit ist ja gerade die Vier-Schanzentournee und heute hat ja so ein deutscher Adler endlich mal wieder den dritten Podestplatz erreicht. Aber ich las gerade ein Interview mit einem ehemaligen Adler, dessen Triumph bisher ungebrochen ist. Sven Hannawald, der hat diese Vier-Schanzentournee einmal gewonnen, indem er auf allen vier Schanzen gesiegt hat. Das hat noch keiner vor ihm und auch noch keiner nach ihm geschafft. War ein Interview gestern und vorgestern mit ihm in der Zeitung. Er lebt jetzt in Berlin, kann von seinem Geld leben, was er dort durch Sponsoren verdient hat, und arbeitet im Moment nicht und sagt, das Leben ist ganz öde, ich weiß auch nicht, was soll ich damit anfangen. Das heißt, die Frage ist, was kommt nach dem Sieg? Was mache ich aus meinem Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Es gibt einen deutschen Philosophen, vielleicht kennen Sie den Namen Heidegger, der sagte, das Leben ist ein Sein zum Tode. Klingt sehr ermutigend. Das Leben ist ein Sein zum Tode. Er hat sicher recht irgendwo. Wenn man in der Politik nachschaut, da wird eine Oppositionsführerin im zweiten Anlauf umgebracht. Der erste hatte nicht funktioniert, aber der zweite dann. Da ist jetzt in Kenia jemand, der wahrscheinlich die Wahl verloren hat, aber zum Wahlsieger erklärt wurde, weil er ja der ehemalige Präsident ist. Vielleicht steht das Land jetzt vor einem Bürgerkrieg, sind schon viele Leute dabei, wieder umgekommen. In der Bibel steht, dass der Mensch zwischen zwei Trieben lebt. In Römer 6, Vers 23, da heißt es, der Sünde sollt ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das heißt, wir leben zwischen einem Todestrieb und einem Lebenstrieb. Und die Frage ist natürlich, welcher von den beiden Trieben setzt sich durch, sowohl im persönlichen Leben als auch ja, in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Bibel kennen und verstehen. Da ist ja diese Schöpfungsgeschichte von dem Garten Eden. Und da ist ja etwas Fantastisches, was uns wie ein Grimms Märchen vorkommt eigentlich, dass nämlich der Mensch so geplant war, dass er auf der Erde ewig leben sollte. So verstehe ich die Bibel. Und dann war aber dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, durch den der Tod in die Welt kommen könnte, wenn der Mensch ungehorsam und hochmütig würde. Und da er das wurde, kam dann der Tod in die Welt. Nicht, dass diese zwei ersten Menschen tot umfielen, aber ihre Beziehung zu Gott war tot und sie wurden sterblich. Da heißt es ja erstmal, dass Gott dieser Erde Ruach einhauchte, das heißt Gottes Geist, und dadurch Leben entstand. Aber wenn wir heute geboren werden, haben wir diesen Geist Gottes nicht in uns. Das heißt, von Geburt an ist unsere Beziehung zu Gott eigentlich tot. Kann sein, dass Sie in Ihrem Haushalt irgendwo eine tote Leitung haben, die früher mal funktionierte, aber jetzt einfach zur Seite gesetzt ist. Wir waren auch mal in einem sehr netten Haus und da war es in einer Ecke dunkel. Und ich fragte dann den Gastgeber, ob man da nicht die Lampe irgendwie wieder aktivieren könnte. Sagt er, nein, die Leitung liegt tot. Sehr schön anzusehen, die Lampe, aber ohne Bedeutung. Als Jesus kam, hat er unter anderem 9 Ich-Bin-Worte gesagt, um sich vorzustellen, wer er ist. Ich nehme an, wenn wir jetzt zusammentragen, kämen wir auf alle 9. In 4 dieser Ich-Bin-Worte spricht er von dem Leben. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Das heißt, ich stille euren Lebenshunger. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ja, nicht nur in dem Sinne Lebenslicht, das er eben atmet, sondern schon etwas bedeutungsvoller. Als er diesen verstorbenen Lazarus aus dem Grab zurückrief und er vorher mit dessen Schwestern sprach, sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also ein Leben, das selbst im Tod nicht zu Ende geht. Das sogenannte ewige Leben. Und dann der bekannte Vers, den Sie wahrscheinlich alle kennen, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, das sagt er, gerade den letzten Vers, auch am Abend vor seinem Tod. Und das ist schon interessant, dass er davon spricht, dass er lebt. Aber er sagt, die Welt wird mich nicht mehr sehen. Interessant, als er gestorben war und dann auferstanden ist, ist er nur noch seinen Freunden begegnet. Er hätte ja noch mal einen kleinen Besuch bei dem Pilatus machen können und sagen, lieber Pilatus, so hast du dir das sicher auch nicht vorgestellt, hier bin ich wieder und ich bin jetzt dein Richter. Jetzt sind die Spielregeln umgedreht. Nein, er ist nur seinen Freunden begegnet, die anderen haben ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, so wie er das auch sagte. Ja, und dann auch die Freunde hatten ihre Probleme. Die gingen nämlich zu dem Grab, um die Leiche einzubalsamieren. Und da war aber ein Engel und keine Leiche mehr. Und die fragten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das heißt, seine Freunde hatten das auch nicht so ganz verstanden, dass er sagt, ich lebe. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Später ist Jesus, als er schon in der Ewigkeit im Himmel wieder war, dem Johannes auf der Insel Patmos begegnet und sagte, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Also hier bin ich. Wer das Alte Testament liest, kann manchmal ein Problem kriegen. Im Alten Testament gibt es eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, die Leute begreifen immer ein bisschen mehr. Am Anfang haben sie zum Beispiel nicht begriffen, dass es ewiges Leben und eine Totenauferstehung gibt. Wenn Sie mal das Buch Prediger gelesen haben von dem Salomo, der beschreibt, was er alles getan hat, welche Gebäude und wie viel Weisheit er hatte. Und dann immer am Ende sagt er, aber alles ist umsonst. Ob ich sterbe oder ein Ochse stirbt, ist überhaupt kein Unterschied. Wir sind tot. Schluss aus. Und in diesem Prediger heißt es in Kapitel 7, Vers 15, es wird dem Menschen nichts mehr zuteil nach dem Tod. Klar, von daher kann man diesen Salomo verstehen. Ein Mann, der eigentlich bei aller Weisheit resigniert, weil er spürt, es ist ja alles nur bis zu der letzten Grenze und dann ist es vorbei. Wenn man Jesaja liest, 300 Jahre später, Jesaja 26, Vers 19, da heißt es, deine Toten werden leben. und auferstehen werden die Schatten. Also eine völlig andere Aussage. Nicht mehr, da kommt nichts mehr, sondern deine Toten werden leben. Und dann ist natürlich keine Resignation mehr angesagt, sondern Hoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es in der Bibel 3 Tode gibt. Es gibt den körperlichen Tod, versteht jeder. Es gibt den Tod der Seele, das nennt die Bibel den sogenannten zweiten Tod oder auch ewige Verdammnis nach dem jüngsten Gericht. Und es gibt den geistlichen Tod, mit dem jeder von uns zur Welt kommt, in dem nämlich die Leitung zu Gott von Geburt an tot ist bei uns. Das heißt, wir haben Gott nicht im Herzen, wenn wir geboren werden. So wie es im Epheserbrief mal heißt, Epheser 2, Vers 1, dass wir tot waren durch Übertretung und Sünden. Und dann geht's aber weiter. Uns hat Gott mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt wird es eigentlich spannend. Die meisten Leute verstehen etwas von dem Kreuz. Ja, Jesus ist irgendwie gestorben, für wen auch immer. Aber in der Bibel steht ja auch für mich, für Sie. Aber in der Bibel steht, wir sind versöhnt durch seinen Tod, im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10. Aber wir werden gerettet durch sein Leben. Daher nennen wir Jesus hier auch den Retter. Ja, stille Nacht, der Retter ist da. Die Frage, wovor rettet Jesus? Er rettet vor dem jüngsten Gericht, das heißt vor dem Verdammungsurteil Gottes und rettet aber auch in dem Sinne, dass er heute schon in unser Leben kommt. Galater 2, Vers 20 heißt es, Christus lebt in mir. Und das ist das Geheimnis des Christseins. Christsein ist keine spezielle christliche Ethik, wo man irgendwas tut oder Nächstenliebe übt, so gut sie ist. Christsein ist keine Philosophie. Nach dem Motto, die einen glauben das, die anderen jenes. Sondern Christsein ist eine Lebensgemeinschaft mit Christus. Und Christus ist eine Person. Und mit einer Person habe ich nur Gemeinschaft, wenn ich mit ihr rede. Und deshalb finde ich es gut und möchte jeden ermutigen, der bisher nur zu Gott gebetet hat, doch auch mal das Gespräch mit Jesus zu suchen. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Und im Römerbrief steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und dieser Herr ist Jesus. Christsein ist also keine Frage der Überzeugung, sondern eine Frage der Lebensgemeinschaft mit Christus. Ja, dazu ein ganz nettes Beispiel von jemand, der vielleicht bei dem einen oder anderen sogar bekannt ist. Er war der Gründer der Klostermühle, ein englischer Major. Ian Thomas ist gerade in diesem Sommer gestorben, im Alter von 92 Jahren. Und er hat ein interessantes Leben geführt und Gott dabei entdeckt. Mit 12 Jahren hat er auf einer Freizeit sein Leben Jesus anvertraut im Gebet. Er war also jetzt Christ. Und sagte, ich will auch ganz für Gott leben, ich will der Missionsarzt werden. Und da hat er sich also mords engagiert im christlichen Bereich, schon als Teenager und in der Schülerarbeit und Studentenarbeit. Und als er 19 war, verglich er sein Leben mit einer Windmühle. So sagte er, ich bin immer am Drehen, aber ich bin völlig fertig. Ich will nicht mehr. Und er streckte sozusagen gedanklich alle Viere von sich. Und da war es ihm so, als ob Jesus ihm sagen würde, darauf habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Jetzt hast du 7 Jahre für mich gearbeitet. Und jetzt will ich dir zeigen, was es bedeutet, wenn ich durch dich arbeite. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied heraushören. 7 Jahre für mich und ich will dir jetzt zeigen, was es bedeutet, wenn ich durch dich arbeite. Und deshalb wurde sein Lieblingsvers, Galater 2, Vers 20, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er nennt das seine zweite Bekehrung. Nicht, dass er der Christ wurde, er war es schon mit 12 Jahren. Aber er hat jetzt entdeckt, Christus in mir, das ist die Dynamik des Lebens. Und darüber hat er ein sehr gutes Buch geschrieben. Ja, und dann sind durch ihn ganz viele Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Sicher auch hier in Obertshausen und Umgebung. Ich lernte ihn in der Klostermühle kennen, diesem Freizeitzentrum an der Lahn. Und kenne viele, die durch ihn Jesus kennengelernt haben. Er war übrigens ein hochdekorierter Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er und seine Mannen haben Monte Cassino erobert. Sicher jedem irgendwo ein Begriff. Kam also hochdekoriert aus dem Krieg, war dann Stadtkommandant in Velbert bei Wuppertal nach dem Krieg. aber sein Anliegen war, junge Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er hatte ganz viele Deutsche eingeladen nach England, wo er so einen Landsitz gekauft hatte für junge Leute. Aber später sagte er, warum immer nach England, das ist so teuer, machen wir etwas in Deutschland. Und er hat dann die Klostermühle bei Nassau an der Lahn gekauft, erst gepachtet, inzwischen gekauft. Und inzwischen gibt es 25 Zentren dieser Art auf der ganzen Welt. Man sieht also, dass Jesus durch ihn hindurch viele Menschen erreicht hat. Jetzt ist er schon tot, aber diese Segenswirkung geht weiter. Ja, und das wäre mein Wunsch für Sie und mich in diesem neuen Jahr. Nicht nur, dass es ein gutes Jahr wird, sondern dass wir glauben, ich habe diese Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ich lebe, aber nicht mehr ich. Christus lebt durch mich und in mir. Das heißt, er möchte von innen heraus das Leben gestalten. Ja, dazu gehören sicher noch drei oder vier Dinge. Einmal dazu gehört das Wasser seines Wortes. Jesus sprach mal mit einer Dame an einem Brunnen, die so ein etwas zwielichtiges Leben führte. Das heißt, sie hatte viele wechselnde Partner gehabt, also lebenshungrig, wenn man so will. Und Jesus sagte, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe, das ins ewige Leben sprudelt. Und dann sagt sie, gib mir das Wasser. Und sie kam dann auch später zum Glauben an Jesus. Das Wasser, das in uns zum ewigen Leben sprudelt, ist das Wort Gottes. Das ist das Wasser. Jesus sagte mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, die Bibel kennenzulernen. Die kann man ruhig von vorne lesen, aber ich würde sagen, nur so 1. Mose und dann einen großen Sprung machen ins Neue Testament, weil dann später all die Gesetze kommen und die Opfer und das ist nicht so interessant. Oder fangen Sie an und lesen das Johannesevangelium, all die tollen Aussagen über dieses wunderbare Leben von Jesus. Dieses Wort ist das Wasser, das in uns fließt. Gerade gestern sagte jemand, ich freue mich, ich habe jetzt zum zweiten Mal die ganze Bibel durchgelesen, wobei das eigentlich merkwürdig ist. Die meisten Bücher, die wir lesen, lesen wir ganz. Und in der Bibel lesen wir oft nur so die Lieblingsstücke, so den Psalm 23 schon zum 50. Mal. Nee, wir kennen den schon auswendig. Und vielleicht irgendwas Spezielles. Aber es ist ja gut, auch das ganze Buch kennenzulernen, um einen Überblick zu gewinnen. Und dazu möchte ich einfach ermutigen, die Bibel ist nicht so teuer und man kann sie ruhig anmalen mit Buntstiften. Da findet man nämlich die Stellen, die einem wichtig sind, wieder, wenn man sie nochmal durchblättert. Sonst hat man keine Idee mehr, was hatte ich da eigentlich entdeckt. Also zu diesem Leben gehört auch dieses Wasser des Wortes Gottes, das in uns eine Quelle ist zum ewigen Leben. Und am Abend vor seinem Tod sagt Jesus seinen Freunden, was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Ja, auf der Erde hat er nur noch einen halben Tag Zeit gehabt, da konnte er nicht mehr viel tun. Aber von der Ewigkeit her kann er ganz viel tun durch Gebet. Und da habe ich einen schlauen Satz gelesen in einem englischen Andachtsheftchen. Da heißt es, the purpose of prayer is not to get what we want, but to become what God wants. Der Sinn des Betens ist nicht, dass wir bekommen, was wir wollen, sondern dass wir das werden, was Gott will. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch konkrete Gebete erhört, aber das fand ich doch eine beachtenswerte Aussage, dass Gott handelt. Und um bei diesem Mitchell Thomas, von dem ich vorhin erzählte, zu bleiben, der hat oft dankend gebetet für Dinge, die noch gar nicht da waren. Sagte, danke Jesus für das, was du heute Abend hier in dem Gottesdienst tun wirst. Danke, dass Menschen dich kennenlernen werden, obwohl sie ihn noch gar nicht kannten. Danke, dass der eine oder andere dies oder jenes versteht. So eine interessante Art zu beten, im Vorhinein schon zu danken, aber jetzt nicht die Dinge irgendwie festzunageln, sondern einfach zu sagen, ich bin gespannt, was du tust. Ja, für Leute, die auch Fürbitter in der Ewigkeit suchen, da gibt es im Hebräerbrief die schöne Aussage von Jesus, da heißt es, der immer da lebt, um für uns einzutreten. Das heißt, ich kann nicht nur zu Jesus beten, sondern Jesus tritt sogar in der Ewigkeit für mich oder auch für sie ein. Das heißt, er betet mehr oder minder für uns. Es war also wichtig, das Wort Gottes und das Gebet. Und dann heißt es noch in dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Man könnte jetzt sagen, weil wir die Christen lieben. Vom Tod zum Leben hinübergegangen, ja, von diesem geistlichen Tod, wo Jesus nicht im Herzen ist, zum Leben, wo Jesus, der ewige, lebendige Sohn, jetzt in uns lebt, weil wir die Brüder lieben. Und das ist doch schön, einfach auch zu glauben, ich gehöre dazu und ich bin in der Lage, andere Christen zu lieben. Das heißt, eine Verbindung mit ihnen aufzubauen, in einem Austausch. Liebe ist ja nicht immer nur tun, sondern auch sein, vielleicht auch Zeit zu haben füreinander. Wobei die Liebe natürlich dann bei den anderen Christen sicher nicht stehen bleibt, sondern darüber hinaus auch zu anderen Menschen geht. Meine Frau liest gerade ein interessantes Buch mit dem Titel »Die vergessenen Kinder« über diese Arche in Berlin, wo ein Pastor sein Haus hat, wo diese Straßenkinder dann mittags hingehen können, wo sie was zu essen kriegen, wo ihnen Liebe entgegengebracht wird, wo sie auch auf dezente Weise auf Gott hingewiesen werden und wo sie ihr Leben überhaupt als lebenswert entdecken können. Das ist sicher eine besondere Arbeit, die nicht jeder von uns tun kann, aber die Liebe ist das, was Gott schenkt. Es gab eine Frau, die zusammen mit ihrem Freund ein Ehepaar ermordet hat in Amerika, auf bestialische Weise. Sie haben mit einer Spitzhacke die Leute förmlich zerhackt. Und das hat ihr auch noch Freude gemacht. Sie war ganz begeistert davon, kam dann ins Gefängnis und war natürlich, man merkt schon, sehr verhärtet. Hat in diesem Gefängnis dann aber Jesus kennengelernt durch Mitarbeiter. Und dann wurde ihr Leben aus dieser Härte plötzlich weich und sie fing an, Liebe zu entdecken. Ich werde ja geliebt. Und dann auch Liebe weiterzugeben. Gut, die Toten waren tot, konnte zwar um Vergebung bitten, aber ob jemand sowas vergeben kann, ist eine andere Frage. Und die Gefängnispastorin hat später Besucher mit ins Gefängnis genommen zu ihr. Nicht, um ihr eine Freude zu machen, sondern damit die Besucher durch sie zum Glauben an Jesus kommen konnten, weil diese Frau so viel Liebe ausstrahlte. Vielleicht kennen Sie den Namen Carla Faye Tucker, war die letzte, die in Texas noch unter George Bush dann hingerichtet wurde, weil er die Begnadigung ablehnte, aber sagte, na gut, sie wird ja zumindest in der Ewigkeit dann sein, wenn sie diese Gewissheit hat. Ja, ich sage es aber nicht, um jetzt hier eine Anklage zu erheben, sondern da ist jemand, der voller Hass war, zur Liebe geworden und das hat Menschen geprägt. Ja, wenn Sie diese Jahreslosung mitnehmen, ich lebe und ihr sollt auch leben, das ist nicht das Motto Leben und Leben lassen, sondern Leben in dem Sinne einer Lebensgemeinschaft mit Christus in uns, die im Wort gründet, in seinem Wort, im Gebet Zuversicht ausdrückt und die seine Liebe erfährt und weitergibt. Herr Jesus, du weißt, wer unter uns dich kennt, wer im Glauben lebt, wer diese Lebensgemeinschaft kennt, den lass wachsen in deinem Wort, im Gebet, in deiner Liebe. Du weißt auch, wer jetzt vielleicht spürt, dass er dich noch nicht kennt, dass er noch nicht mit dir lebt oder redet. Den segne, dass er mit Mut diese Spur sucht, die zu dir führt und dass er dich als sein Herrn und Erlöser in sein Leben aufnimmt. Hab Dank für deine Liebe, auch für deinen Plan und segne dieses Jahr, das vor uns liegt. Amen.